Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
An diesem Sonntagabend mit Sören Brinkmann. Und wenn wir auf das Kirchenjahr, auf den Kirchenkalender blicken, ist es Totensonntag, das Ende des Kirchenjahres. In der kommenden Woche beginnt die Adventszeit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verbringt diesen besonderen Sonntag aber nicht im Vatikan, sondern im fernen Japan. Und da ist er heute beim Besuch in Nagasaki deutlich geworden. Er forderte ein Aus für Massenvernichtungswaffen. Darum geht es gleich später in dieser Sendung. Vorher blicken wir auf die Ergebnisse bei den Lokalwahlen in Hongkong und auf einen gar nicht mehr so überraschenden Kandidaten im US-Präsidentschaftsrennen. Das Thema im Hintergrund: Amerikas Wälder zwischen Vernichtung und Verklärung. Ihnen noch einmal einen guten Abend. Ja, wenn irgendwo neue Bezirksräte gewählt werden, beziehungsweise die Vertreter auf der ganz kleinen kommunalen Ebene, dann ist das normalerweise kein großes Thema über die lokale Presse hinaus. Das ist schon bei den meisten kommunalen Wahlen in Deutschland so und erst recht, wenn in fernen Metropolen gewählt wird, selbst wenn es wichtige Wirtschaftszentren sind. Bei der Wahl in Hongkong ist das anders, vor allem weil die Wahl als Referendum angesehen wird, für oder gegen die Hongkonger Regierung, die ja der chinesischen Staatsführung nahesteht. Denn hier haben die Bürger Hongkongs die Möglichkeit, ihren Wunsch nach Demokratie auszudrücken. Nicht wie so oft zuletzt durch die Proteste auf der Straße, sondern ganz demokratisch per Stimmzettel.
Da die Wahllokale erst spät schlossen, ging der Wahlkampf noch bis in die Abendstunden hinein weiter. In vielen Bezirken warben die Kandidaten bis zuletzt um Wähler. Der prodemokratische Abgeordnete Ted Hui, der der Protestbewegung nahesteht, kandidiert im Hongkonger Zentrum für einen Bezirksratsposten. Dies ist ein Referendum darüber, ob die Menschen die Protestbewegung weiter unterstützen und ob die Öffentlichkeit weiter zu den jungen Demonstranten steht. Andere sehen die Wahlen vor allem als Stimmungstest für Regierungschefin Carrie Lam. Ihr wird vorgeworfen, nicht frühzeitig genug auf die Proteste reagiert zu haben. Dieser Student machte seinem Unmut deutlich Luft. Das Wichtigste ist, dass die Regierung auf die Sorgen und Meinungen der Mehrheit der Bürger eingeht. Das hat sie seit Juni versäumt. Daher diese großen Proteste in Hongkong. Carrie Lam hatte bereits am Morgen ihre Stimme abgegeben und dabei noch einmal auf die angespannte Lage der vergangenen Wochen verwiesen. Wiederholt hatte es Überlegungen gegeben, die Wahlen wegen der zunehmenden Gewalt zwischen Teilen der Demonstranten und der Polizei zu verschieben.
Wir sind facing an extremely challenging situation.
Wir standen bei der Vorbereitung dieser Wahlen vor großen Herausforderungen. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die Wahlen heute in relativ friedlicher und ruhiger Atmosphäre erfolgreich abzuhalten. Die aufgeheizte politische Atmosphäre in der Stadt sorgte für neue Rekorde bei der Wahlbeteiligung. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Eine Stunde vor Schließung der Wahllokale hatten 69% der registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben, deutlich mehr als bei früheren Bezirkswahlen. Dabei haben die 452 Bezirksräte in den 18 Hongkonger Bezirken wenig politischen Einfluss. Sie können keine Gesetze verabschieden und haben keine großen Entscheidungsbefugnisse. Bislang gehört die große Mehrheit der Bezirksräte zum regierungstreuen und Peking-freundlichen Lager. Sollte es das demokratische Lager schaffen, die Hälfte der Posten zu gewinnen, würde das als großer Erfolg gewertet und könnte der Protestbewegung neuen Auftrieb geben. Seit Monaten demonstrieren in Hongkong tausende Menschen und fordern den Rücktritt der Regierung Lam und umfassende demokratische Reformen.
Rekordbeteiligung bei den Bezirkswahlen in Hongkong, unsere Korrespondentin Ruth Kirchner berichtete. Wenn man sich die Fernsehdebatten der Präsidentschaftsbewerber von den Demokraten anschaut, eigentlich sieht man da schon eine ziemlich große Auswahl und auch eine große Bandbreite an Themen. Aber jetzt wird der Bewerberkreis noch größer. Michael Bloomberg steigt ein.
Die Entscheidung des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters kommt nicht überraschend. Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Bloomberg für 30 Millionen Dollar landesweite Fernsehspots geschaltet hat, die in der kommenden Woche ausgestrahlt werden sollen. Heute nun erklärte der Milliardär offiziell: Ich bewerbe mich als Präsident, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen. Wir können uns 4 weitere Jahre mit Präsident Trumps rücksichtslosem und unethischem Handeln nicht leisten. Damit reiht sich Bloomberg extrem spät in das immer noch sehr volle Bewerberfeld bei den Demokraten ein. Obwohl bereits zahlreiche Parteikollegen ausgestiegen sind, bewerben sich knapp 20 Kandidaten. Anfang Februar beginnen die Vorwahlen in Iowa. Bloombergs Entscheidung ist vor allem eine Kampfansage an den ehemaligen Vizepräsidenten Biden, der in Umfragen vorne liegt. Beide werben um Wähler in der politischen Mitte. US-Präsident Trump hatte bereits vor Tagen mit Spott auf eine mögliche Bewerbung Bloombergs reagiert. Dem kleinen Michael fehle die nötige Magie, twitterte Trump.
Michael Bloomberg steigt in die Vorwahlen der Demokraten ein. Die eigentliche Präsidentschaftswahl in den USA findet dann in ziemlich genau einem Jahr statt. Informationen waren das von Peter Mücke. Und die Wahl eines neuen Präsidenten beschäftigt in diesen Tagen auch viele Menschen in Bolivien. Gerade vor einem Monat fanden da Präsidentschaftswahlen statt, bei denen ganz offensichtlich Wahlbetrug festgestellt wurde. Die Folge: massive Proteste im Land. Inzwischen ist Präsident Evo Morales im Exil in Mexiko und das Parlament hat jetzt den Weg freigemacht für eine neue Wahl. Ivo Maruschek berichtet.
Es könnte der entscheidende Schritt aus der schweren politischen Krise sein. In Bolivien soll es bald Neuwahlen geben. Beide Kammern des Parlaments haben einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Dazu war die konservative Übergangsregierung auf die Stimmen der Bewegung für den Sozialismus von Ex-Präsident Morales angewiesen. Beide Seiten hatten sich in Verhandlungen auf diesen Schritt geeinigt, unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Die Wahlen vom Oktober, bei denen internationale Beobachter Beweise für Wahlbetrug sehen, werden für ungültig erklärt. Evo Morales darf bei der Neuwahl laut Verfassung nicht mehr antreten. Gleichzeitig begann die Übergangsregierung Gespräche mit der Protestbewegung. Der genaue Wahltermin steht allerdings noch nicht fest. In La Paz gab es daraufhin erste Anzeichen für eine Normalisierung der Lage. Die Morales-Anhänger begannen, Barrikaden zu räumen. Tankstellen können mittlerweile wieder mit Treibstoff beliefert werden. Bei schweren Unruhen sind seit der Wahl 32 Menschen getötet worden, 17 von ihnen bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei und Armee.
Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Es ist ein Kern unseres politischen Systems in Deutschland, der Föderalismus. Das zeigt sich ganz besonders in der Bildung, in der die Bundesländer verantwortlich sind. Mit allen Vor-, aber auch mit allen Nachteilen. Wirtschaftsvertreter beklagen zum Beispiel, dass es große Unterschiede gibt in der Qualifikation. Bildungsforscher wünschen sich eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Und auch für die Schüler und ihre Eltern kann es ärgerlich sein, wenn man zum Beispiel umzieht und in ein anderes System kommt oder wenn man Ferientermine verschiedener Länder aufeinander abstimmen muss. Um Probleme des Bildungsföderalismus anzugehen, hat die zuständige Bundesministerin Anja Karliczek einen nationalen Bildungsrat ins Leben gerufen, aber der steht jetzt wohl vor dem Aus, denn Bayern macht nicht mehr mit.
Mit der Aussage, dass sich Bayern aus dem umstrittenen nationalen Bildungsrat zurückzieht, beerdigte Markus Söder das Gremium. So verstanden es FDP-Chef Christian Lindner, aber auch die CDU-Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien.
Wenn Bayern nicht mitmacht und andere große Bundesländer haben schon Ähnliches signalisiert, dann ist das Projekt tot.
Am Mittag hatte der bayerische Ministerpräsident Söder erklärt, dass sich Bayern aus dem Bildungsrat zurückzieht. Er hatte das mit Zentralismustendenzen begründet.
Wir befürchten auch, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde.
Söder nannte den Bildungsrat ein unnötiges Projekt. Außer Streitereien habe es keine Fortschritte gegeben.
Bislang ist nichts rausgekommen als Streitigkeiten um Kompetenzen, Streitigkeiten um Zusammensetzung.
Bundesbildungsministerin Anna Karliczek von der CDU verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem der Bildungsrat ausdrücklich vorgesehen war, zeigte sich aber vorbereitet. Die Ankündigung aus Bayern, so Karliczek, kommt leider nicht überraschend. Sie ist aber gleichwohl zu bedauern. Die Länder müssen nun beraten, wie sie mit dem Projekt weiter umgehen wollen. Die Bundesbildungsministerin warb für einen engen Dialog zwischen Bund und Ländern und verwies auf internationale Vergleichsstudien. Die hätten gezeigt, dass Deutschland insgesamt nur im Mittelfeld liegt. Ich finde, dass sich alle für Bildung Verantwortliche nicht mit diesem Befund abfinden können, erklärte Karliczek. Karin Prien, die Kultusministerin in Schleswig-Holstein, gab indirekt den Bundespolitikern die Schuld am Scheitern des Bildungsrates. Man habe die Rechnung ohne den Wirt machen wollen.
Die Bundesländer sind zuständig für die Bildung in Deutschland. Sie finanzieren übrigens auch den Löwenanteil der Bildungskosten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn dann im Bund eine Vereinbarung getroffen wird, die sich am Ende als Vereinbarung zulasten Dritter entpuppt. Und insofern ist es die Rechnung ohne den Wirt.
Prien wie auch Söder wollen auch kein neues Gremium. Sie setzen auf die bestehende Kultusministerkonferenz. Außerdem, so Söder, sei Bildung Ländersache.
Wir wollen auch da wirklich besseren Austausch, Vergleichbarkeit der Abitura, ganz klar. Aber bitte nicht mit Zwang von oben.
Söder stellte außerdem klar, dass er auch keine bundeseinheitlichen Ferienzeiten will. Warum solle man das ändern, fragte er.
Das bayerische Abitur bleibt bayerisch, übrigens genauso wie die Ferienzeiten bleiben. Wir wollen auch die nicht angleichen.
Vor einigen Wochen hatte das Thema schon die Konferenz der Ministerpräsidenten auf Schloss Elmau beschäftigt. Söder hatte da bereits von einem möglichen Rückzug Bayerns gesprochen.
Es läuft in eine falsche Richtung, es wird ein bürokratisches Monstrum.
Dagegen hatte die kommissarische SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, vor fehlender Abstimmung unter den Ländern in der Bildungspolitik gewarnt. Familien dürften bei einem Umzug innerhalb Deutschlands keinen Nachteil haben.
Das Ziel ist auch und muss immer sein, dass Eltern und Kinder keine Schwierigkeiten damit haben, wenn sie von einem Bundesland zum anderen ziehen.
Jetzt fiel die Kritik an Söders Vorgehen nicht übermäßig laut aus. Die stellvertretende Bundesvorsitzende und bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen kritisierte in erster Linie den Stil.
Ja, ich finde es erstmal bedauerlich, dass man einen Bildungsrat im Alleingang einstampft, so wie Söder macht.
Allerdings sprach sich auch Kohnen nicht für den Erhalt des Bildungsrates aus.
Aus für den Nationalen Bildungsrat. Der Beitrag war das von Nikolaus Neumeier. Die SPD sucht noch nach einem neuen Vorsitzenden-Duo. Die Parteimitglieder können abstimmen und am kommenden Wochenende soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Und dass die Wahlkämpfer in eigener Sache damit jetzt gerade auf der Zielgeraden sind, das merkt man zum einen daran, dass sie medial dauerpräsent sind und zum anderen daran, dass der Ton rauer wird.
Der, um den es geht, schweigt heute zu allem. Olaf Scholz, Finanzminister und zusammen mit Clara Geiwitz in der Rolle des Favoriten um den SPD-Vorsitz, sagt gar nichts. Dafür sind andere umso forscher. Bis Freitag können die Genossen noch ihre Stimme abgeben, entweder für das Duo Geiwitz-Scholz oder für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Letztere greifen Scholz heute via Bild am Sonntag noch einmal frontal an. Scholz stärke nicht die SPD, sondern schwäche sie, sagt Saskia Esken in dem Doppelinterview. Zum Beleg verweist sie auf die jüngsten Kompromisse zum Klimapaket und zur Grundrente, die Scholz mitverhandelt hat. Die Grundrente sei gut, repariere aber nur, was zuvor mit dem Niedriglohnsektor geschaffen wurde, und das Klimapaket reiche weder aus, noch sei es sozial gerecht. Und das liege auch an der Methode Scholz. Zitat Esken: Er geht in Verhandlungen nur mit Positionen, die er auch durchsetzen kann. Damit nimmt er doch schon einen Kompromiss vorweg und schwächt die SPD. Zitat Ende. Und auch Clara Geiwitz bekommt ihr Fett weg. Zitat: Sie will, dass die SPD im Wahlkampf nichts fordert, was sie nicht halten kann. Das ist auch der Scholz-Ansatz. Von vornherein die Bedenken möglicher Koalitionspartner berücksichtigen. Aber dann versteht keiner mehr, wofür die Sozialdemokratie steht. Zimperlich klingt all das nicht. Aber auch Saskia Esken muss sich heute wenig Zimperliches gefallen lassen. Denn wegen ähnlicher Äußerungen wie heute sträuben sich beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil die Nackenhaare. Das zumindest sagt er der Welt am Sonntag. Weil hat schon gewählt und seine Stimme Geiwitz und Scholz gegeben, wobei er zuvor auch überlegt habe, das Duo Esken-Walter-Borjans zu wählen. Aber dann seien die Nackenhaare dazwischen gekommen. Weil stört sich vor allem daran, dass vieles, wofür die SPD in den letzten Jahren gekämpft habe, von Esken wie Walter-Borjans pauschal abgewertet werde. Das sei ihm völlig fremd. Man dürfe gerne mal zuspitzen, so Weil, aber plumpe Schwarz-Weiß-Betrachtungen halte er für nicht förderlich an der SPD-Spitze. All diese Interviews bekommen deshalb so ein Gewicht, weil die 425.000 SPD-Mitglieder noch bis Freitag zwischen den beiden Bewerberpaaren wählen können. Scholz und Geiwitz, die sich klar für eine Fortsetzung der Koalition aussprechen, haben viele prominente Unterstützer, neben Stefan Weil auch Außenminister Maas, Familienministerin Giffey oder Justizministerin Lambrecht. Ob es für eine Mehrheit reicht, ist aber nicht ausgemacht. Denn Esken und Walter-Borjans, die die Fortsetzung der Koalition ablehnen oder wie Walter-Borjans zumindest ein Fragezeichen setzen, können nicht nur auf die Jusos zählen. Wenn es ihnen gelänge, die Stimmen all derer auf sich zu ziehen, die in der ersten Abstimmungsrunde eher linke Bewerberpaare wählten, könnten sie mit einer Mehrheit rechnen.
Informationen hier im Deutschlandfunk aus unserem Hauptstadtstudio von Theo Gers. 18.24 Uhr ist es. Gestern Abend ist eine 30-jährige Deutsche mit ihren drei Kindern am Frankfurter Flughafen angekommen, direkt aus einem IS-Gefangenenlager in Nordsyrien. Und damit ist die Debatte über den Umgang mit Heimkehrern der Terrormiliz wieder auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung teilte mit, sie mache weitere Rückholaktionen von der Lage in Syrien und von jedem Einzelfall abhängig. Aus Berlin, Sabine Müller.
Nachdem gestern Abend eine deutsche IS-Anhängerin mit ihren drei Kindern nach Deutschland zurückgekehrt ist, macht die Bundesregierung weitere Rückholaktionen von der Lage in Syrien abhängig. Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio erklärte das Auswärtige Amt, man arbeite weiter mit Hochdruck daran, deutschen Kindern in Nordsyrien die Ausreise zu ermöglichen. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sei man aber auf die Hilfe Dritter angewiesen, weil die Bundesregierung keine eigenen Einsatzkräfte vor Ort habe. Zwei Gerichtsentscheidungen, in denen die Regierung aufgefordert worden war, deutsche Frauen mit ihren Kindern aus Syrien zurückzuholen, bezeichnet das Auswärtige Amt als Einzelfallentscheidungen. Man prüfe, ob sich daraus Konsequenzen für andere Fälle ergeben müssten. Bisher hatte die Bundesregierung nur Kinder aus Nordsyrien zurückgeholt, gestern dann zum ersten Mal eine erwachsene Frau mit ihrer Familie. Die 30-Jährige wurde am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei empfangen. Ihr wurden die Reisepapiere abgenommen und eine Ausreisesperre verhängt. Dann wurde sie an die hessischen Ermittlungsbehörden übergeben, denn gegen sie wird wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe ermittelt, außerdem wegen Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Die Beweise reichen allerdings nicht aus für einen Haftbefehl, deshalb wurde die Frau laut Medienberichten auf freien Fuß gesetzt. Wo sie sich aktuell aufhält, ist nicht bekannt, eventuell im Raum Gießen, von wo sie stammen soll. Medienberichten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Frau habe sich inzwischen von der IS-Ideologie losgesagt.
In einer Stichwahl bestimmen die Menschen in Rumänien einen neuen Präsidenten. Die frühere Regierungschefin von den skandalgebeutelten Sozialdemokraten tritt an gegen Amtsinhaber Klaus Iohannis, der als klarer Favorit gilt. Über den aktuellen Stand Clemens Fehrenkotte.
Für Andrea, eine Managerin in einem IT-Unternehmen in Bukarest, war die Wahl klar. Sie habe für Amtsinhaber Klaus Iohannis gestimmt.
Avem două opțiuni, ca de obicei în turul doi.
Von den zwei Möglichkeiten, die wir in der Stichwahl haben, entscheide ich mich für die normalere Möglichkeit, für einen Präsidenten, der europäisch ist und für das euroatlantische Bündnis eintritt. Das macht ihn für mich zum einzig wählbaren Kandidaten. Klaus Iohannis, der im ersten Präsidentschaftswahlgang vor 2 Wochen knapp 38% der Stimmen erzielt hatte, gilt heute als klarer Favorit. Er hatte sich sowohl im Wahlkampf als auch in seiner bisherigen Amtszeit als Garant für die Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Werten präsentiert, als einen Präsidenten, der sich in der Vergangenheit den bis Oktober regierenden Sozialdemokraten und deren massiver Einschränkung der Korruptionsbekämpfung in den Weg gestellt hatte. Das habe ihn überzeugt, sagt der 31-jährige Ionuț. Ich habe mich für das kleinere Übel entschieden, wie wir das schon öfters haben tun müssen, und zwar für Klaus Iohannis. Der Grund? Weil er immerhin gezeigt hat, dass er gegen die Korruption ist, die das größte Problem in Rumänien darstellt. Aber auch, weil seine Wurzeln in Transsilvanien liegen, in einer Region mit einer starken Tradition in Sachen Recht und Ordnung. Auch, dass er aus der deutschen Minderheit kommt, zählt für mich, denn diese gilt als aufrecht, integer und respektvoll mit den Mitmenschen. Die Kontrahentin von Klaus Iohannis, Ex-Regierungschefin Viorica Dăncilă, war im ersten Wahlgang am 10. November auf rund 22% der Stimmen gekommen. Sie ließ in den vergangenen 2 Wochen oftmals anklingen, dass sich Iohannis als Angehöriger der deutschstämmigen Minderheit nicht für die wahren Interessen Rumäniens einsetzen könne. Dăncilăs Wahlkampfleiterin hatte vor der heutigen Stichwahl Klaus Iohannis mit einem so wörtlich KZ-Kommandanten verglichen, der PSD-Mitglieder umerziehen wolle. Iohannis hatte sich auch zum Unmut zahlreicher Anhänger des Staatspräsidenten geweigert, vor der heutigen Stichwahl an einem TV-Duell mit seiner Kontrahentin teilzunehmen. Der Staatspräsident hatte seine Entscheidung damit begründet, dass Dăncilă die Spitzenvertreterin einer so wörtlich zutiefst undemokratischen und unreformierten Partei sei, die gegen das eigene Volk regiert habe. Die PSD-Regierung unter Viorica Dăncilă war im Oktober nach knapp 3-jähriger Amtszeit vom Parlament abgewählt worden. Die ersten Hochrechnungen werden nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr Ortszeit, also um 20 Uhr deutscher Zeit, erwartet.
Und dann halten wir Sie hier im Deutschlandfunk natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Aus der ganzen Mittelmeerregion berichten wir seit Wochen immer wieder über heftige Unwetter. Auf den Baleareninseln und an der spanischen Küste hat es tagelang geregnet. Venedig stand in weiten Teilen unter Wasser und in Norditalien und in den Alpen hat es geschneit und geregnet, was zu Erdrutschen führte. Jetzt haben heftige Regenfälle besonders im Süden Frankreichs zu Überschwemmungen geführt. Häuser wurden überflutet, Autos versanken im Wasser und mindestens 2 Menschen starben.
Wie die örtliche Präfektur mitteilte, wurde am Vormittag in Le Mouy, nördlich von Saint-Tropez im Departement Var, die Leiche eines Mannes gefunden. Ganz in der Nähe eines Bereiches, wo gestern ein Boot der Feuerwehr bei einer Rettungsaktion in den Hochwasserfluten umgekippt war. Von den 6 Passagieren an Bord waren 5 gerettet worden. Ein Mann galt seit gestern Abend als vermisst. Ob es sich bei dem Toten um diesen Mann handelt, ist aber noch unklar. Eine 2. Leiche fanden die Rettungskräfte in einem Auto in der Ortschaft Cabas, ebenfalls in der Var. Dabei handelt es sich nach Angaben der Präfektur um einen etwa 50-jährigen Mann. Vermisst wird ebenfalls in der Region weiterhin ein 77-jähriger geistig verwirrter Mann, der sich in der Nacht zum Samstag in der Nähe eines Hochwasserlaufes aufgehalten hatte. Derweil entspannt sich die Hochwasserlage im Südosten Frankreichs langsam. In den Departements Var und Alpes-Maritimes ist die Hochwasseralarmstufe von Rot auf Orange heruntergesetzt worden. Noch immer stehen viele Häuser und Straßen in der Mittelmeerregion aber unter Wasser.
Über die Überschwemmungen im Südosten Frankreichs berichtete unser Korrespondent Marcel Wagner. Der 2. Besuchstag von Papst Franziskus bei seiner Japan-Reise. Dieser Tag stand ganz im Zeichen der Mahnungen gegen Nuklearwaffen. Bei einer Messe in Nagasaki erinnerte Franziskus an die Atombombenabwürfe 1945. Japan habe wie kaum ein anderes Land die Zerstörungskraft erfahren, zu der der Mensch gelangen kann, sagte der Papst. Eindrückliche Worte mit viel Symbolkraft.
Es sind auch die Szenen am Rande, die in Erinnerung bleiben. Im regnerischen Grau von Nagasaki treten 2 Überlebende des Atombombenabwurfs auf Franziskus zu und überreichen ihm einen Gedenkkranz aus weißen Blumen. Der Papst legt ihn am Mahnmal nieder, wo 1945 das Zentrum der Atombombenexplosion war. Danach verharrt Franziskus fast 2 Minuten im stillen Gebet vor dem Blumenkranz, immer wieder gen Himmel schauend, aus dem es strömend regnet. Später in Hiroshima nimmt der Papst im Friedenspark der dortigen Gedenkstätte eine weinende alte Frau lange in den Arm. Dann geht Yoshiko Kayamoto ans Mikrofon. Beim Atombombenabwurf über ihrer Stadt war sie 14 Jahre alt. Sie schildert in teilweise grauenvollen Details, welche Folgen Hitze und Strahlung der Atombombe an den Körpern ihrer Freunde und Verwandten anrichtete. Sie selbst leide unter Leukämie und Krebs. Aber ich bemühe mich, weiter das Zeugnis zu bewahren, damit weder solch schreckliche Atombomben noch einmal eingesetzt werden, noch irgendjemand in der Welt ein solches Leiden durchmachen muss. Der Papst nutzte den Rahmen des Besuches in Nagasaki und Hiroshima für die bislang stärkste Botschaft seines Pontifikats gegen Krieg und Aufrüstung. Franziskus forderte ein Aus für Atomwaffen weltweit. Aus tiefer Überzeugung möchte ich betonen, dass der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken heute mehr denn je ein Verbrechen ist. Der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken ist unmoralisch, so wie der Besitz von Atomwaffen unmoralisch ist. Eine Welt ohne Atomwaffen, so der Appell des Papstes an die politisch Verantwortlichen, sei nicht nur möglich, sondern notwendig. Frieden und internationale Stabilität könnten nicht aufgebaut werden auf der Bedrohung einer, Zitat, gänzlichen Auslöschung. Nachdrücklich sprach sich Franziskus dafür aus, Abkommen zur Abrüstung und zur Waffenkontrolle umzusetzen. Sein Appell in Erinnerung an die Opfer von Nagasaki und Hiroshima:
Nunca más la guerra.
Nie wieder Krieg, nie wieder das Dröhnen der Waffen, nie wieder so viel Leid.
Nunca más tanto sufrimiento.
Vor allem die Ansprache des Papstes in Nagasaki war auch ein leidenschaftlicher Appell gegen Waffen generell. Das Wettrüsten, so Franziskus, vergeude wertvolle Ressourcen, die im Kampf gegen Armut und für den Umweltschutz benötigt würden. In der Welt von heute, wo Millionen von Kindern und Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, ist es ein himmelschreiender Anschlag, wenn für die Herstellung, die Modernisierung, den Erhalt und den Verkauf von Waffen mit immer stärkerer Zerstörungskraft Gelder ausgegeben und damit Vermögen erzielt werden. Nach seiner Rede in Nagasaki hat der Papst eine Messe mit schätzungsweise mehr als 20.000 Menschen gefeiert, im nicht ganz vollbesetzten Baseballstadion der Stadt. In seiner Predigt rief er die Gläubigen dazu auf, ihre Stimme zu erheben gegen das Leiden, das auch die derzeitigen Konflikte auf der Welt anrichteten. Konflikte, die Franziskus als stückweise Dritten Weltkrieg bezeichnete. Der Japan-Besuch des Papstes steht unter dem Motto »Jedes Leben schützen«. Morgen will Franziskus Überlebende der Dreifachkatastrophe von Fukushima treffen. Außerdem wird erwartet, dass sich der Papst kritisch zur in Japan immer noch geltenden Todesstrafe äußern wird. Zur Messe im Tokyo Dome ist ein Mann eingeladen, der bis zu seiner Freilassung jahrzehntelang auf seine Hinrichtung gewartet hatte.
Der Besuch von Papst Franziskus in Nagasaki, über den Jörg Seißelberg berichtete. Und wir kommen zum Sport hier in den Informationen am Abend und damit zur Fußball-Bundesliga. Am Nachmittag hat Augsburg gegen Hertha BSC Berlin gespielt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, eine eindeutige Sache, oder?
Ja, in der Tat. 4:0 hat der FC Augsburg zu Hause gegen Berlin gewonnen. Und das war so eindeutig, wie das Ergebnis dann auch aussagt. Die Entscheidung ist praktisch schon nach 30 Minuten gefallen, als der Torwart der Hertha vom Platz geflogen ist. Patrick Schmid berichtet.
Beim FC Augsburg zeigt der Formpfeil weiter nach oben. Die Hertha steckt dagegen spätestens jetzt in der Krise. Für Trainer Ante Čović wird es nach der 4. Niederlage in Folge eng. Es war allerdings auch enorm schwer für seine Mannschaft, die über 60 Minuten in Unterzahl spielen musste. Direkt vor dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Augsburg Sergio Córdova hatte Torhüter Rune Jahrstein Florian Niederlechner per Notbremse gestoppt. Die spielentscheidende Szene. Davor haben für den FCA schon Philipp Max und in der zweiten Hälfte noch André Hahn und Florian Niederlechner getroffen. In der Tabelle ziehen die Augsburger durch den 4:0-Sieg an der Hertha vorbei und springen auf Rang 12. Berlin steht auf Platz 14.
Aus Augsburg, Patrick Schmid. Und im zweiten Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Hoffenheim und Mainz steht es nach 35 Minuten 1:0 durch ein Tor in der 33. Minute durch Levan Öztunali. Am Freitag, da hat bereits Borussia Dortmund gespielt, und zwar schlecht gespielt beim 3:3 gegen Paderborn. Und seitdem steht Trainer Lucien Favre noch weiter unter Druck. Der Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Favre aber heute auf der Jahreshauptversammlung gestärkt. Mareike Zeck berichtet, dass Watzke den Fokus eher auf die Mannschaft gelegt hat.
Das hat nichts mit mangelnder Selbstkritik zu tun, sondern einfach mit Überzeugung, weil niemand die Qualität, das Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, in irgendeiner Weise in Frage stellt.
Für Trainer Lucien Favre sagte Watzke vor der gut gefüllten Halle seine volle Unterstützung zu. Er forderte zwar auch Ergebnisse, schon in der Champions League beim FC Barcelona, aber rückte dabei bewusst wieder die Mannschaft in den Fokus und appellierte an die Spieler, nun doch mal eine Reaktion zu zeigen.
Aus Dortmund, Mareike Zeck. Schwaben gegen Baden. Das ist schon im Alltag manches Mal eine teils problematische Beziehung. Die Inkarnation dieses Duells im Fußball ist das Spiel Stuttgart gegen den Karlsruher SC. Und heute haben die Schwaben in der zweiten Liga mit 3:0 gewonnen. Detlef Lindner.
Am Ende gab es keinen Zweifel, dass der VfB Stuttgart der verdiente Sieger dieses Derbys war. Nach einer nervösen ersten Halbzeit fielen die drei Tore nach der Pause, nachdem der KSC aber durch Stiefler nur den VfB-Pfosten getroffen hatte. Förster brachte die Gastgeber nach einer Stunde mit 1:0 nach einer Ecke in Führung. Kurz danach legte Mangala aus 14 Metern zum 2:0 nach. Dem eingewechselten Al-Ghadoui gelang in der Nachspielzeit das Tor zum 3:0. Kurz zuvor musste VfB-Kapitän Kempf nach rüdem Foul mit Rot vom Platz. Dem KSC gelangen zu wenig Offensivaktionen, um nach 30 Jahren mal wieder einen Punkt aus Stuttgart mitzunehmen. Knapp 58.000 Zuschauer im Stadion blieben während dieser Partie friedlich.
Auch in Franken hat es ein Derby gegeben, das älteste Deutschlands zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Das Spiel ist allerdings ohne Tore geblieben. Und im dritten Spiel der zweiten Liga hat Jan Regensburg zu Hause gegen Heidenheim mit 3:1 gewonnen. Auch wenn das Wetter noch nicht so wirklich winterlich ist, der Weltcup der Skispringer ist an diesem Wochenende im polnischen Wismar gestartet. Nach dem Einzelspringen hat allerdings nur der neue Trainer der Deutschen, Stefan Horngacher, ein bisschen Grund zur Freude gehabt. Thorsten vom Wege berichtet.
Nur Bundestrainer Stefan Horngacher musste zur Ehrung in den Zielraum der Schanze von Wismar. Der neue Coach der deutschen Skispringer erhielt von Polens Staatspräsident Andrzej Duda höchstpersönlich den polnischen Verdienstorden. Horngacher wurde für seine erfolgreiche Tätigkeit als Trainer der polnischen Springer geehrt, die er bis zum Frühjahr betreut hatte. Für Deutschlands Skispringer war dagegen nichts zu holen, obwohl Karl Geiger hatte nach dem ersten Durchgang der ersten Einzelkonkurrenz der Saison sogar geführt, rutschte im zweiten aber auf Platz 7 ab. Richard Freitag und Pius Paschke kamen nicht unter die besten 20. Die vier anderen DSV-Springer haderten derweil mit dem Wind. Markus Eisenbichler beispielsweise hatte gar keine Chance und fand sich am Ende des Klassements wieder. Der Sieg ging an den Norweger Daniel André Tande vor Ancelany Sek aus Slowenien und Kamil Stoch. Der Pole katapultierte sich nach Platz 12 im ersten Versuch, im Finale noch auf Rang 3 nach vorn.
Aber nicht nur die Skispringer, auch die deutschen Rodler blieben zum Auftakt der Saison hinter den eigenen Erwartungen zurück. Aus Innsbruck berichtet Florian Hecht.
Sie wussten nicht, ob sie weinen oder lachen sollten. Die deutsche Rudelmannschaft in der Staffel auf Platz 3. Aber was wäre da drin gewesen, wenn Felix Loch und auch das Doppel Eckart Benneken ohne Patzer heruntergekommen wären? Lediglich Julia Taubitz fehlerfrei gewonnen hat die Staffel von Italien vor Österreich und eben Deutschland. Bei den Herren zuvor kein Podestplatz, der beste Deutsche wieder einmal Felix Loch, der Weltmeister aber nur auf Platz 6, nicht das, was sich Loch vorgestellt hatte, nachdem er im ersten Durchgang noch Dritter war. Sieger beim ersten Rennen der neuen Saison wurde der Österreicher Jonas Müller.
Und beim Slalom in finnischen Levi hat es der Deutsche Linus Strasser auf einen überraschenden 8. Platz geschafft. Gewonnen hat Henrik Kristoffersen aus Norwegen.
Also auch im Sport sieht man, der Winter steht vor der Tür. Das waren die Informationen am Abend. Vielen Dank, Maximilian Rieger am Mikrofon. Bis hierher, Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.